Wunderbar. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort und auch online. Alle herzlich willkommen. Ja, wir beschäftigen uns gerade mit einem spannenden Thema. Und zwar geht es um die Wiederkunft Jesu insgesamt. Das ist das große Thema. Und letzten Sonntag ging es ja um das Thema mit Jesus durch die Endzeit. Da möchte ich kurz anknüpfen und dann auch schon weitergehen. Wir haben in Matthäus 24 gelesen und gesehen und stellen das auch fest, dass wir in turbulenten Zeiten leben. Und die Endzeit ist nicht erst jetzt vor kurzem angebrochen, sondern die Jünger haben damals schon die Wiederkunft Jesu ersehnt und in der Naherwartung gelebt. Wir können aber feststellen, dass die Endzeit-Turbulenzen immer häufiger werden, so wie Geburtswehen. Und darüber hat Anne-Maria auch noch einen Sonntag vorher gesprochen. Und dann lesen wir, dass Jesus seine Jünger vorbereitet und uns heute vorbereitet und macht wie so eine Durchsage, wie der Pilot eine Durchsage macht, wenn man im Flugzeug ist und es kommen Turbulenzen. Und er sagt, auf was man sich einstellen kann, wie man sich verhalten soll in dieser Situation. Und Jesus sagt, es werden falsche Propheten kommen, es werden Irrlehren kommen, es wird Abfall vom Glauben geschehen, es wird die Abschaffung des regelmäßigen Gottesdienstes geben, es wird Verfolgung der Gläubigen kommen, Lieblosigkeit auch unter Christen wird sich breit machen und, und. Er spricht dann auch von den Kriegen, er spricht von Katastrophen und das sind alles Dinge, die wir heute und auch überhaupt einfach erleben in dieser Zeit. Und dann sagt Jesus, worauf es ankommt. Er sagt es nicht, um uns Schrecken und Angst einzujagen, sondern damit wir wachsam sind, damit wir vorbereitet sind. Und es kommt auf die Qualität unseres Glaubenslebens an, wie wir mit Jesus verbunden sind und verbunden bleiben. Und er sagt auch, habt keine Angst, wenn all das kommt, sondern Kopf hoch, weil die Erlösung naht. Ihr seid nicht alleine. Er macht eine Zusage und sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also wir sind in sicheren Händen bei Jesus und er geht mit uns durch alle Herausforderungen, durch alle Nöte, durch alle Trübsal, wie wir auch gesungen haben heute. Und dann sagt Jesus auch, dass das Evangelium des Königreichs verkündigt wird auf der ganzen Welt. Die frohmachende Botschaft, dass wir in Jesus Vergebung der Schuld und ewiges Leben und eine lebendige Hoffnung haben. Dieses Evangelium von Gottes Herrschaft wird verkündigt und letztendlich sagt Jesus, seid wachsam. So, und dann geht es weiter in unser heutiges Thema, nämlich Entrückung und Wiederkunft Jesu. Und ich möchte mit euch zusammen in der Bibel Matthäus Kapitel 24 lesen. Ab Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So, hier wird beschrieben, dass eine Zeit kommt, wo große Veränderungen passieren werden. Hier ist die Rede von der Drangsal oder eine andere Übersetzung redet auch von der großen Trübsal. Und in diese Trübsal hinein wird Jesus auf Wolken wiederkommen in seiner Macht und Herrlichkeit. Und dann wird ein Posaunenschall ertönen und die Seinen werden versammelt werden aus allen Himmelsrichtungen. So, ist hier die Rede von der Entrückung gemeint? wird das so sein, wie wir das aus manchen Filmen oder Romanen kennen, dass der Busfahrer, wenn er dann gläubig ist, entrückt wird und der ganze Bus mit den Passagieren ins Chaos hineinstürzt oder und. Also ihr kennt wahrscheinlich so diese Entrückungsfilme und Romane. Ist das wirklich biblisch so? Wird es so sein? Wie wird es sein? Also ich habe mich mit dieser Frage auch weiter auseinandergesetzt. Wird die Entrückung vor der großen Trübsal oder Drangsal sein, so dass wir es nicht mehr so erleben werden, mittendrin oder am Ende? Da gibt's auch drei verschiedene Lehrmeinungen, also Hauptströmungen, dann gibt's noch Unterteilungen. Also es gibt viele Versuche, all die Bibelstellen, die etwas über die Wiederkunft Jesu sagen, zusammenzubringen und irgendwie Erkenntnis draus schöpfen. Und ich muss sagen, dass zu den verschiedenen Lehrmeinungen gibt es auch entsprechende Grundlagen und Bibelstellen, aber es gibt keine Lehrmeinung, die wir so als völlig klar und sicher als gesetzt betrachten können. Worauf können wir denn bauen oder worauf kommt es dann an? Und wo stehen wir gerade? Mit all diesen Fragen habe ich mich beschäftigt, schon im Rahmen meines Theologiestudiums. Und damals hatte ich eine Position, heute ist die Position etwas anders. Aber das Entscheidende, worauf es ankommt, hat sich nicht geändert. So, wir lesen einfach mal weiter. Ich werde im Laufe der Lehrpredigt auf diese verschiedenen Fragen auch versuchen, mindestens ansatzweise einzugehen. Wenn wir weiterlesen, ab Vers 36 in demselben Kapitel Matthäus 24, dann steht hier, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein dem Vater, allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken und heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird es auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Ja, also einerseits haben wir gerade gelesen, dass da die große Trübsal sein wird, die große Drangsal, die großen Turbulenzen, Erschütterungen. Andererseits wird irgendwie auch totale Normalität sein, wie in den Tagen von Noah. So, die Leute gewöhnen sich an alles Mögliche und leben in einer gewissen Normalität. Ich war erstaunt, gerade in den Nachrichten zu hören, dass auch die Leute im Kriegsgebiet in Kiew, in der Ukraine, sich dran gewöhnt haben an die Alarme und so weiter und gar nicht mehr so in den Bunker rennen, sondern irgendwie auch einigermaßen beginnen, sich normal zu verhalten, obwohl die Kriegsgefahr nicht weniger da ist. Also wir gewöhnen uns immer an die Situation und dann wird es irgendwie auch zur Normalität. Wie ist das, ne? So einerseits Trübsal, Drangsal und, andererseits Normalität. Ist es nicht genau das, was wir auch heute erleben? Auf der einen Seite gibt es hier und da Kriege, Naturkatastrophen, Erdbeben, den großen Abfall. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die zum Glauben kommen. Gleichzeitig gibt es aber auch so Normalität, ne? Menschen heiraten, Menschen leben, sie essen und trinken, sie leben ihr Leben. Und denken, naja, irgendwann, aber bestimmt nicht jetzt, wird die Wiederkunft Jesu sein. Und so, also beides, ich glaube, beides ist wahr. Und dann lesen wir hier, dass gesagt wird, also es wird so Normalität sein und dann werden zwei in einem Bett miteinander nebeneinander liegen und dann, zack, einer ist genommen, der andere ist noch da. Zwei werden auf einer Mühle arbeiten, der eine wird genommen, der andere wird da sein. Dazu habe ich eine ganz interessante Erfahrung aus unserer Familie. Mein Opa wurde in den Kriegsdienst gezogen, obwohl er Prediger war und an der Waffe, also verweigert hat, die Waffe zu nehmen, musste er trotzdem eingezogen werden. Da haben sie für ihn schon Aufgaben gefunden. Und dann wurde er nach dem Krieg gefangen genommen von den Russen und war 10 Jahre im Gefangenenlager und kam dann nach dieser Zeit wieder. Und jetzt war die Hoffnung, dass wieder Aufbau, wieder Normalität kommen kann, die Familie wieder zusammenkommt. Und dann hat er war erst also nur wenige Wochen zu Hause. Und dann hat er diese Bibelstelle gelesen morgens und ist im Anschluss in die Apotheke gegangen. Er war nicht mehr so gesund und brauchte Medizin und ist in der Apotheke plötzlich tot umgefallen. Mitten in einer Apotheke, wo die ganze Medizin ist, fällt er tot um und ist weg. Also die anderen sind geblieben, er ist genommen worden. Die Entrückung oder die Wiederkunft Jesu kann auch sehr individuell ausfallen. Also hier geht es nicht nur darum, okay, eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, sondern auch persönlich kann die Wiederkunft Jesu plötzlich und unerwartet und zu jedem Zeitpunkt stattfinden. Deswegen ist es ja auch so wichtig und deswegen steht hier auch geschrieben, seid so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Interessant ist auch, dass das Wort Entrückung in der Bibel als solches nur einmal erwähnt wird. Es scheint irgendwie ein ganz großes Thema zu sein, aber wenn man genau in die Bibel schaut, dann wird das auch nur einmal erwähnt. Und zwar im Kontext der Frage, was ist nun mit denen, die vor der Wiederkunft Jesu verstorben sind. Schon damals haben die Jünger und dann die Apostel, Paulus und die anderen erwartet, dass die Wiederkunft Jesu jeden Augenblick stattfinden kann und bestimmt zu ihren Lebzeiten passieren wird. Und dann werden sie für immer beim Herrn sein. Aber die Zeit verging und einige sind vorher gestorben und sie waren traurig darüber, so dass sie das nicht geschafft haben bis zur Wiederkunft Jesu und sind vorher gestorben. Dann war die Frage, ja, was ist mit denen, die vorher gestorben sind? Und so haben sie Paulus gefragt in Thessaloniki und auch in Korinther. Und Paulus beantwortet diese Frage. Und da kommt übrigens der Begriff Entrückung auch zum Tragen. Das möchte ich mit euch anschauen. Und zwar 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 15. Der Kontext ist, das ist die Antwort auf diese Frage, auf diese Sorge. Was ist mit denen, die es nicht geschafft haben, die vorher gestorben sind? Und dann schreibt Paulus hier, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, um bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen entrückt, werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir mit dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Also, Paulus sagt hier, macht euch keine Sorgen um die, die im Glauben standen und vor der Wiederkunft Jesu verstorben sind, sie sind nicht im Nachteil. Ihr werdet ihnen nicht voraus sein, sondern sie werden sogar zuerst auferstehen von den Toten. Und dann werden diejenigen, die zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu noch leben, zu ihm entrückt werden in der Luft. Okay, ja, wie ist das dann zu sehen mit der Entrückung? Werden diejenigen, die gestorben sind, dann auferstehen und diejenigen, die dann leben, entrückt werden und dann geht's in den Himmel und wird es dann nochmal eine weitere Wiederkunft Jesu geben? Das ist eine Lehrmeinung. Oder ist das vielleicht sogar ganz anders zu verstehen mit der Entrückung? Weil die ist nur hier und zwar in diesem Kontext erwähnt. Und wenn du einer Frage nachgehen willst in der Bibel, musst du auch Parallelbibelstellen suchen, die aber den gleichen Kontext oder die gleiche Fragestellung behandeln. Nun gibt es dazu im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 nochmal eine Erklärung von demselben Paulus. 1. Korinther 15, wir lesen die Verse 51, 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Auch hier wieder das gleiche Ereignis, die Posaune erschallt, wie das in Matthäus 24 steht, wie das in dem 1. Thessalonicher Kapitel 4 steht, so auch hier in dem 1. Korinther Kapitel 15. Die Posaune erschallt, Jesus kommt wieder mit seinen Engeln und jetzt passiert etwas, was mit Entrückung beschrieben wird, was mit der großen Verwandlung auch beschrieben wird hier. Ne? Wir werden in einem Augenblick verwandelt werden. Das Sterbliche an uns wird die Unsterblichkeit annehmen. Und diejenigen, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde sind, sondern verstorben sind, auch sie werden auferweckt werden und die Unverweslichkeit anziehen, einen neuen Auferstehungskörper bekommen, so wie auch diejenigen, die zu dem Zeitpunkt leben, einen neuen, verwandelten Auferstehungsleib bekommen werden. Und wie es in Thessalonicher steht, werden wir wohl dem Herrn entgegen rücken, gehen, laufen, wie auch immer, und das ist immer gleich, beim Herrn zu sein. Das Ziel ist immer, um beim Herrn zu sein, um mit Jesus für immer und alle Zeit zusammen zu sein. Aber wie genau wird es sein? Wird die Entrückung so sein, dass es dann ab in den Himmel geht und dann irgendwann, und da gibt es verschiedene Lehrmeinungen, nach 3,5 Jahren, nach dem ersten Teil der Trübsal zurückzukommen oder. Wie gesagt, das ist ein bisschen spekulativ. Genau können wir das biblisch jetzt nicht belegen. Ne? Oder wird es so sein, dass wir ihm entgegengehen, um dann mit ihm auf die Erde zurückzukommen? Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie ist das? Also wir wollen dieser Frage nachgehen. Und wo werden wir sein? Ne? Dem Herrn entgegen, aber wo? Wo geht's dann hin? Und die zweite Frage, die mich in diesem Kontext auch beschäftigt hat und, glaube ich, viele von uns auch beschäftigt ist, und wo sind die verstorbenen Gläubigen denn bis zu der Wiederkunft Jesu? Gibt es irgendwie ein Totenreich, wo sie aufbewahrt werden? Oder gehen sie denn schon direkt in den Himmel, wenn sie sterben? Wie ist das? Könnt ihr mir noch folgen? Ich hoffe, dass wir zum Schluss so die vielen Fragen nochmal bündeln und beantworten können, soweit wir das von der Schrift erkennen können. Wohlwissend, Erkenntnis ist Stückwerk. Ja? Also, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 gibt Paulus auch eine Antwort auf diese Frage. Ja, was passiert eigentlich mit denen, die sterben, bevor Jesus wiederkommt? Gehen sie so in ein Totenreich, wo sie aufbewahrt werden, oder gehen sie tatsächlich doch in den Himmel? Wie ist das? In Vers 1, 2. Korinther 5 steht geschrieben, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Wenn wir den Kontext weiter beachten, ist damit unser Körper gemeint. Und dieser Körper ist vergänglich, dieser Körper ist gebrechlich, anfällig für Krankheiten, anfällig für einen Zerfallprozess. Also dieser Körper ist fleischlich, ist vergänglich, ne? So. Und dieses Zelt, in dem wir wohnen, ne? Es wird abgebrochen, ja? Aber es steht hier geschrieben, dass wir haben im Himmel einen Bau von Gott. Es gibt also ein himmlisches Zuhause. Wir lesen einfach ein paar Verse weiter, Vers 6 bis 8. Dann steht hier, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Also es gibt laut dieser Bibelstelle tatsächlich ein Heimgehen. Wenn jemand im Glauben an den Herrn Jesus Christus ist, dann geht er heim, um beim Herrn zu sein, im Himmel. Und ich erinnere mich jetzt gerade an den Moment, wo Kerstin und ich an dem Sterbebett ihrer Mama standen, saßen, Zeit verbracht haben über Silvester und sie nochmal gesagt hat, dass sie völlig im Frieden mit Gott ist, dass sie das jetzt auch so annehmen kann. Und dann hat sie uns als ihre Kinder getröstet und gesagt, denkt dran, wir haben eine himmlische Heimat. Und ich glaube fest daran. Und die Bibel gibt uns Grund dafür, dass wir diese Zuversicht haben dürfen. Es gibt eine himmlische Heimat. Und wir können wirklich sagen, wenn jemand im Glauben an den Herrn Jesus Christus stirbt, er geht nicht irgendwo in ein Totenreich oder wo er aufbewahrt wird, seine Seele, auch nicht durchs Fegefeuer, sondern er geht zum Herrn, um daheim zu sein beim Herrn. Aber er hat noch nicht diesen Auferstehungsleib, weil den bekommt er bei der Wiederkunft Jesu. Und die Toten werden auferstehen aus ihren Gräbern. Wir haben heute gesungen, aus Asche erhoben. Es wird eine ganz große Verwandlung geben bei der Wiederkunft Jesu. Eine Verwandlung aller Dinge, lesen wir in der Bibel auch. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 12, eine weitere Bibelstelle, die sich auch genau damit befasst, auch mit der Frage befasst, dass sogar Spötter aufstehen und sagen, ja, ihr Christen, wo bleibt denn die Wiederkunft des Herrn? Wo ist euer Jesus? Schon so viel Zeit vergangen? Ihr lebt in dieser Erwartung, als würde Jesus jeden Augenblick wiederkommen, aber es sind schon Jahre vergangen. Und er ist immer noch nicht da. Ist das nicht alles irgendwie Quatsch, was ihr da glaubt? Also, sie spotten darüber. Und heute sind wir 2000 Jahre später und reden immer noch von der Wiederkunft Jesu, von der Entrückung, von der Naherwartung. Ist das nicht irgendwie Quatsch? Und die Antwort von Petrus darauf ist, in 2. Petrus Kapitel 3, Abvers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Der Herr verzögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages des Herrn erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also, dass der Herr immer noch nicht da ist, hat auch was damit zu tun, dass er Geduld, Langmut mit uns hat und es nicht ertragen kann, dass so viele Menschen verloren gehen. Und das ist eine Gnadenzeit, eine Gelegenheit, dass wir zu Jesus Christus umkehren, dass wir Raum für Buße haben. Und gerade wenn wir über die Endzeit reden, ist es eine Einladung, sicherzustellen, dass du dabei bist, wie auch immer genau das sein wird, dass Jesus wiederkommt, ob du es leibhaftig hier auf der Erde noch erlebst oder vorher verstirbst, um dann beim Herrn zu sein und am Ende der Tage bei der Wiederkunft Jesu auferweckt zu werden. Wie auch immer das sein wird, entscheidend ist, dass du sicher bist, dass du dabei bist, dass du dazugehörst. Amen. Das ist, worauf es hier ankommt. Und deswegen sagt Petrus hier, ne, wie sollten wir uns auszeichnen durch heiligen Lebenswandel in Gottesfurcht? Ne? Wie sollten wir in einer Bereitschaft leben, dass wir das Kommen des Tages Gottes erwarten und ihm entgegeneilen? Wird dieses Entgegeneilen wie so ein Luftsprung sein, was wir dann Entrückung nennen, um bei ihm zu sein? Und dann kommt er mit all denen, die schon vorausgegangen sind und heimgegangen sind, mit ihnen zusammen auf die Erde. Und sie werden auferstehen, ihre Leiber, ihre Körper werden auferstehen und sie werden einen Auferstehungsleib bekommen. Wir aber verwandelt werden in diesem einen Augenblick, wenn die Posaune erschallt, wenn der Herr Jesus Christus am Himmel erscheint und wir ihm entgegenlaufen, ihn begrüßen, ihn quasi abholen und dann auf die Erde kommen. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit regieren wird. Und wir werden mit dem Herrn regieren hier auf Erden. Amen. Das ist das, was ich glaube. Und möchte das mit einer letzten Bibelstelle aus Offenbarung Kapitel 21 noch belegen. Denn diese Bibelstelle bestätigt uns das Gleiche nochmal, nämlich diese Erwartung von einem neuen Himmel und eine neue Erde. Und es ist übrigens so, das können wir durch die ganze Bibel sehen, Gott ist derjenige, der alles wiederherstellt. Und wir erwarten auch laut Römer 8 die Wiederherstellung aller Dinge. Er ist nachhaltig. Selbst Menschenkörper, wenn wir sterben, wenn wir Asche zu Asche und Erde zu Erde zurückverwandelt werden, ob sie kremiert wurden, ob sie an einem See verstreut wurde, die Asche, oder natürlichen Zerfallprozess, wie auch immer, Gott ist mächtig und in der Lage und wird alles recyceln. Er wird alles wiederherstellen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er wird uns zurückführen in den Garten Eden. Ein neuen Himmel und eine neue Erde wird sein. Und es wird Gerechtigkeit da sein. Und all diese Vergänglichkeit, alles, was durch den Sündenfall an Zerstörung geschehen ist, wird erlöst werden. Das wird die große Erlösung sein. Amen. Also, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Halleluja. Das ist unsere Sehnsucht. Das ist unsere Erwartung. Und das ist Gottes Zusage. Jesus kommt wieder und es wird die Wiederherstellung aller Dinge geben. Die große Verwandlung. Die Toten werden auferstehen. Die noch Lebenden werden verwandelt werden. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde gehen. Und das Ganze wird in einem Nu passieren. Das wird ein herrlicher Moment sein. Wir können uns darauf freuen. Wir können dem entgegen fiebern. Und das wollen wir auch. Amen. Und es wird perfekt sein. Dieser neue Himmel und diese neue Erde. Und es wird herrlich sein. Und es wird Himmel auf Erden sein. Und ich werde dabei sein. Und du auch. Insofern du an Jesus Christus glaubst, wirst dabei sein und kannst dich schon darauf freuen. Und kannst dein Haupt erheben und voller Hoffnung Jesus entgegeneilen. Was auch immer passiert, es geht darum, für immer bei ihm zu sein. Und was auch immer passiert, wird er für immer bei uns sein und uns durch alle Zeiten hindurchführen. Wir haben keinen Grund für Angst. Wir haben allen Grund für Hoffnung. Wir haben allen Grund für Zuversicht. Wir haben allen Grund, Jesus anzubeten und ihn willkommen zu heißen. Er wird wiederkommen auf der Wolke. Wir werden ihm entgegeneilen und mit ihm regieren. Amen. Lass uns aufstehen und den Herrn anbeten. Halleluja.